Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Bei uns geht's heute um das Buch Amerika erzählen, Besuche in der neuen Welt von Sartre bis Adorno. Das nimmt uns mit in eine Zeit, als die USA noch als das Land der Zukunft galten. Dorthin haben die europäischen Intellektuellen hoffnungsvoll den Blick gewandt. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Jan Drees erzählt uns von dem neuen Buch, das Alina Bronski veröffentlicht hat. Die Autorin ist heute Abend bei ihm zu Gast in der Lesezeit. Doch zuerst schauen wir uns den neuen Roman von Jana Volkmann an. In dem geht es um gleichberechtigtes Zusammenleben von Mensch und Tier. Im Studio ist Nora Karches. Von Kassel nach Wien. Diesen Weg ist die Schriftstellerin Jana Volkmann gegangen. Geboren 1983 hat sie, wie sie selber sagt, im Norden, Westen und Osten von Deutschland gelebt und studiert. Ihr neues Buch spielt aber dort, wo sie seit 2012 lebt, in Wien. Bettina Baltscheff stellt ihren Roman »Der beste Tag seit langem« vor.
Dass einem Hunde oder Katzen nachlaufen, ist keine Seltenheit und kaum der Rede wert. Wenn ein Pferd sich einem anschließt, noch dazu in einer Großstadt, ist das jedoch eine unerhörte Begebenheit. Jana Volkmann dient sie als Auftakt für ihren fein formulierten Roman »Der beste Tag seit langem«. Mitten in Wien und mitten in der Nacht begegnen die Erzählerin Maya und ihre Nichte Cordelia einem herrenlosen Fiakergaul. Zunächst unentschlossen, was sie mit ihm anfangen sollen, nimmt das Pferd ihnen die Entscheidung ab und trottet den Frauen einfach hinterher.
Ohne das Pferd hätten wir den Nachtbus genommen oder uns ein Taxi geleistet. Zumal Cordelia und ich weit außerhalb des Stadtkerns wohnten, eher an der Außenhaut der Stadt. Falls es so etwas gab, bildeten wir ihr Abschlussgewebe, die letzte Schranke zwischen etwas und nichts. Mit dem Pferd jedoch blieb uns nichts anderes übrig, als durch Bezirke und Außenbezirke bis nach Hause zu laufen. Zwischendurch hielten wir an einer Wasserpumpe, wo ich für Cordelia und den Rappen eine beachtliche Menge kalten Wassers herausließ. Ich selbst verzichtete. Der Rappe schlappte eine Lache auf den Asphalt und zog eine Spur nasser Hufeisenabdrücke hinter sich her, als wir weiterliefen. Wir erreichten das Gartentor pünktlich bei Sonnenaufgang.
Das Pferd findet ein neues Zuhause im Garten von Maya und Cordelia, die ihre neue Mitbewohnerin, es ist eine Stute, auf den Namen Isidora taufen. Die Ich-Erzählerin Maya, als Lektorin und Ghostwriterin bisher eher in geistigen Welten unterwegs, fremdelt zunächst mit dem Pferd, entwickelt aber nach und nach ein tiefes Mitgefühl, nicht nur für Isidora, sondern für Tiere aller Art. So rettet sie einen verletzten Nerz, kümmert sich um die Katze ihrer Nachbarn und nimmt nach dem Pferd auch noch einen Hund auf.
Wie lang ich gelebt hatte, ohne dass mir auch nur ein Hündchen zu nahe gekommen wäre. Und nun liefen mir die Tiere entgegen, als hätten sie mich eigens erwählt, ohne zu verraten, für was.
Cordelia, die nach dem frühen Tod ihrer Mutter als Kind zu ihrer Tante Maya gezogen war, ist unterdessen auf der Suche nach Unabhängigkeit und einem Sinn für ihr Leben. Dabei scheint auch ihr das Pferd im Garten entscheidende Hinweise zu geben. Während sich also der Alltag der beiden einander in liebender Distanz begegnenden Frauen immer stärker um Tiere dreht, machen die sich auch anderswo in der Stadt auf seltsame Weise bemerkbar. Die vom modernen, urbanen Menschen so lange als seelenlose Wesen behandelten Hunde, Schweine, Rinder wollen sich ganz offensichtlich nicht mehr unterwerfen.
Etwas stimmte nicht mit den Tieren. Überall verweigerten sie ihre Dienste, oft rissen sie aus. Sie flohen durch Abluftschächte, stürzten sich in die Kanalisation, nutzten jede offene Schleuse. Es klang erst wie ein Witz, noch eine letzte Meldung fürs Sommerloch.
Jana Volkmann findet für ihre melancholisch heitere und zugleich dezent fantastische Geschichte immer wieder schöne Sprachbilder. So, wenn sie jemanden sparsam dreinschauen lässt oder ein Abrisshaus nur noch als Abwesenheitsnotiz zu erkennen ist. Mundartliche Begriffe wie Kriecherl und Krachel geben dem Text Lokalkolorit und einen einnehmenden Charme. Dem sollte man jedoch nicht zu leicht erliegen, denn natürlich wird hier ein existenzielles und dringendes Thema verhandelt, das gestörte, kaum mehr zu heilende Verhältnis zwischen Mensch und Tier. Die Utopie, dass ein liebevolles Zusammenleben möglich sei, wird hier im Kleinen zumindest zu leben versucht. Und der Effekt setzt unmittelbar ein. Das Tier, das uns Großstädtern normalerweise nur noch in abgepackter Form begegnet, bekommt ein Gesicht und einen Namen, Isidora. Danach ist nichts mehr wie zuvor.
Doch es regte sich auch ein Ehrgeiz in mir, größer als alles andere. Ich wollte besser auf unsere Gemeinschaft Acht geben, sie beschützen, sie verteidigen, sollte es notwendig werden. Es kam schlicht nicht in Frage aufzugeben. Verrieten wir Isidora, verrieten wir uns alle. Ich steckte die Nase in den Hafersack, sog den Duft ein, überzeugte mich ein letztes Mal, dass alles gut war. Immer noch.
Der Roman endet mit Aufbrüchen. Cordelia schließt sich einer Gruppe an, die die Tiere in ihrem Aufstand unterstützen will. Maya verkauft das Haus und begibt sich auf eine Reise ins Freie, ins Unbekannte. Wie zwei Frauen durch einen herrenlosen Fiakergaul zu einer neuen, exemplarischen Haltung gegenüber jeglicher Kreatur finden, das erzählt Jana Volkmann in einem fast beiläufigen, aber immer konsistenten Ton, der auf jede Agitation verzichtet. Gerade dadurch entfaltet er seine Wirkung.
Bettina Baltscheff war das. Sie hat Jana Volkmanns Roman »Der beste Tag seit langem« besprochen. Erschienen ist er im Residenzverlag in Wien. 256 Seiten kosten 26 Euro. Sie ist Bestseller-Autorin. Ihr erster Roman »Scherbenpark« ist fürs Kino verfilmt worden. Babadunjas letzte Liebe war für den Deutschen Buchpreis nominiert. Alina Bronski. Mein Kollege Jan Drees hat sie mit ihrem neuen Buch, Pi mal Daumen heißt es, eingeladen in die Lesezeit, die Sie bei uns im Programm heute ab 20.30 Uhr hören. Er stellt ihr Buch vor, in dem sich eine ältere Dame ausgerechnet fürs Mathematikstudium einschreibt.
Es gibt lediglich eine Handvoll mathematisch begabter Schriftsteller. Literarische Äußerungen aus dem Bereich der logischen Definitionen und hochabstrakten Berechnungen sind daher überaus selten. Alice im Wunderland-Autor Lewis Carroll war ab 1855 Mathematiktutor am Christ Church College und schrieb zwei Bücher über den antiken griechischen Mathematiker Euklid. Clemens Setz avancierte nach seinem abgebrochenen Mathematikstudium zu einem der wichtigsten Schriftsteller der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Auch die 45-jährige Bestseller-Autorin Alina Bronski war zum Mathematikstudium eingeschrieben, da war sie bereits älter als die anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen. Diese doppelte Fremdheitsbegegnung mit dem herausfordernden Fachgebiet auf der einen und wesentlich jüngeren Studentinnen und Studenten auf der anderen Seite bilden das literarische Sujet ihres Page-Turners Pi mal Daumen. Die leichthin geplauderte Geschichte wird vom 17-jährigen, mathematisch hochbegabten Erstsemester Oskar erzählt, der glaubt, dort am besten atmen zu können, wo die Luft naturgemäß am dünnsten ist.
Warten Sie ein paar Wochen, hatte der Studiendekan Professor Orloff bei der Begrüßungsveranstaltung gesagt. Dann sind wir wieder unter uns. Nach der ersten Woche geht jeder zweite von Ihnen. Nach 14 Tagen bleibt ein Fünftel übrig. Nach der ersten Klausur weinen Sie alle, bis auf zwei, drei Leute, die wirklich hierher gehören.
Doch wer gehört wohin? Darüber denkt Alina Bronskis Roman Pi mal Daumen nach und verhandelt seine Story weniger auf der mathematischen als auf der zwischenmenschlichen Ebene. Ein weit verästelter Stammbaum ziert das selbstverständlich karierte Vorsatzpapier. Er weist den Weg in diese Geschichte, denn am Ende sind alle Figuren miteinander verbunden, einige Wahl, weitere familiäre Verwandtschaftsverhältnisse offengelegt. Der Neuling ist besagter Oskar, der zunächst arrogant erscheinende Ich-Erzähler. Er möchte in der Nähe von Fields-Medaillengewinner Daniel Johansen studieren, jenem berühmtesten Mathematiker Deutschlands, der gerade in seine Heimatstadt zurückgekehrt ist.
Ich google Daniel Johansen, seit ich die Tastatur bedienen kann. Ich kenne jede Website, die ihn erwähnt, und meine Festplatte ist voll mit seinen Bildern. Seinetwegen bin ich hierher gezogen und nicht in eine normale Stadt. Seinetwegen studiere ich an dieser Uni, obwohl es wirklich bessere gibt.
Oskar will sich die Grundlagen so schnell wie möglich draufschaffen. Eine solide Basis aus Analysis, linearer Algebra, Zahlentheorie, Kombinatorik und Topologie, bevor er sich endlich tiefer mit der mathematischen Forschung Johansens auseinandersetzen wird. Doch ehe Oskar in die Nähe des Starwissenschaftlers kommt, lernt er Moni kennen, eine Seniorenstudentin, mit der eine komplizierte Freundschaft ihren Anfang nimmt.
Sie kommt mit ihren Taschen. Mit einem rotznäsigen Kleinkind. Sie raschelt, sie ist laut, sie bringt Zimtschnecken mit, sie meldet sich in der Vorlesung, sie erklärt anderen ihre Lösungen, sie stellt dumme Fragen.
Erwartungsgemäß müsste diese Geschichte im Jahr 2024 als Konflikt zwischen der flamboyant woken Generation Z auf der einen und der ebenso strebsamen wie politisch inkorrekten Boomer-Kohorte auf der anderen Seite erzählt werden. Hier wendet Alina Bronski einen Trick an, indem sie klischeehaft erwartbare Rollenzuschreibungen der unterschiedlich alten Hauptfiguren gegeneinander austauscht. So erscheint die ältere Moni wesentlich empathischer und farbenfroher als der nahezu 40 Jahre jüngere Oskar, dieser misanthropisch gestimmte, seinen mathematischen Karriereweg stringent vorausplanende Höhenkammerkletterer, der Didaktiker in seinem Fachbereich mit seiner Ansicht nach nutzlosen Krankenhausclowns vergleicht und zwischenmenschliche Kontakte auf ein Minimum reduziert. Von ganz anderem Schlag ist Moni, seit längerer Zeit verbandelt mit Elvis-Fan Pitt, Großmutter von Justin, Quentin und Keanu und herzensguter Mittelpunkt der jungen Studierendenschaft. Moni hat eine große Klappe und scheut sich nicht einmal, den Star-Mathematiker Johansen während einer Fachbereichssitzung coram publico zurechtzuweisen.
Machen Sie es halt ein bisschen menschlicher, sagte Moni. Beantworten Sie die Mails von all den Leuten, die gerade völlig orientierungslos und überfordert sind. Seien Sie für sie da. Ist ja auch Ihr Job. Machen Sie diese scheiß Übungsblätter nicht so schwer. Und überprüfen Sie vorher, ob die Aufgaben überhaupt lösbar sind. Sie bauen einen Tippfehler ein und die Kleinen bleiben zwei Nächte lang wach und wollen dann aus Verzweiflung zum Fenster raus, weil die Lösung nicht aufgeht.
Mit Pi mal Daumen ist Alina Bronski ein mathematischer Unterhaltungsroman gelungen, der seine Leserinnen und Leser anfangs vor ein Rätsel stellt. Dieses Rätsel wird Stück für Stück aufgelöst, weniger berechnend, sondern mit menschlicher Wärme, mit Empathie und Familiensinn, trickreich belegend, dass die Mathematik auch eine Lebenswissenschaft sein kann und ein mathematischer Roman keineswegs kompliziert sein muss wie ein Oberstufenseminar, sondern unterhaltsam sein darf wie ein Sudoku-Quadrat als passende Lektüre für die letzten, immer kürzer werdenden Spätsommertage.
Jan Drees war das über Alina Bronski, Pi mal Daumen. Heute ab 20.30 Uhr liest sie hier im DLF aus ihrem Roman in der Lesezeit. Erschienen ist ihr Buch bei Kiepenheuer und Witsch, 272 Seiten, 24 Euro. Die USA 1945, es war die Zeit, um es mit Simone de Beauvoir zu sagen, in der man Amerika lieben konnte. Die Zeit nach dem Sieg über die Nazi-Diktatur und vor dem Kalten Krieg. Wir alle blicken in diesem amerikanischen Herbst auf die USA, einst das Vorzeigeland der Demokratie. Wolfgang Martinkewitsch hat einen Essay geschrieben über die Zeit, in der viele europäische Intellektuelle in die USA gereist sind. Amerika erzählen, Besuche in der neuen Welt von Sartre bis Adorno heißt es. Ich habe ihn gefragt, was seine Intention mit diesem Buch war, was er zeigen wollte.
Ja, mir liegt eigentlich am Herzen, dass alle diese Protagonisten sozusagen, und das hat mich ja besonders interessiert, so einen ethnografischen Blick haben auf Amerika. Immer ist es die Sache, wir müssen Amerika entziffern. Also sie betrachten Amerika nicht, und das gibt's ja auch, als ein Stück Europa, sondern als eben etwas ganz anderes. Und das wiederum kommt zusammen mit dem Gründungsmythos, mit diesem Anspruch, der ja in Amerika hochgehalten wird, wir gründen die neue Welt. Und diesen Gründungsmythos nehmen sie quasi auf. Und sie halten sich gleichzeitig gegen diesen Anti-Amerikanismus, wie er in den 20er Jahren gepflegt worden ist. Das ist ja durchaus etwas Besonderes.
Sie haben sich drei wichtige Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts ausgesucht. Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Theodor W. Adorno. In den USA, da gab es ja 1945 keine Spuren der Zerstörung. Es gab keine zerbombten Städte, keine Knappheit an Wasser und Strom. Amerika leuchtete, so beschreiben Sie es in Ihrem Essay. Mit wem der drei fangen wir an? Mit Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre oder Theodor W. Adorno?
Ja, das ist mir eigentlich egal, aber ich meine, die Ausgangssituation ist natürlich so gewesen, dass alle diese handelnden Personen im Grunde genommen einen Zusammenhang bilden, eine Klammer könnte man sagen. Und man sieht es sehr schön an dem Anfangstext Simone de Beauvoir, die sagt, ich bin in einer anderen Welt gelandet. Nicht nur in einem fremden Land, sondern in einer anderen Welt. Das Gefühl haben quasi alle, ob Simone de Beauvoir, ob Sartre, Adorno, sie begreifen diese Welt als eine neue Welt.
Und das streichen Sie in Ihrem Essay ja auch heraus, diese neue Welt ist ja ein Vorbild. Und das ist ja tatsächlich ein Unterschied zur Gegenwart. Wir haben heute in Europa keine europäischen Intellektuellen mehr, die mit großer Bewunderung in die USA schauen.
Ja, das ist etwas, was sich, glaube ich, aus der Situation erklären lässt. Aus dieser Situation 1945, der Sehnsucht nach neuer Orientierung, die ganz groß war, der Sehnsucht nun neue Begriffe zu finden, siehe Sartre mit seinem Existenzialismus, Begriffe, die anknüpfen an diese Situation, die natürlich für die Franzosen nochmal eine andere war, siehe Resistance. Jetzt ergibt sich die Möglichkeit, die Welt neu zu begreifen. Die Amerikaner auf der anderen Seite haben ein großes Bedürfnis danach, sich ja als eine Kulturnation darzustellen, als ein Modell der Demokratie. So versuchen sie natürlich vor allem die Franzosen jetzt Amerika vorzuführen.
Wenn wir etwas näher eingehen auf Theodor W. Adorno, bei ihm sind die Dinge ja etwas anders gelagert, da er aus anderen Gründen und zu einem anderen Zeitpunkt in die USA gekommen ist. Wo unterscheidet sich seine Position von der von Simone de Beauvoir und von Jean-Paul Sartre?
Für ihn war Amerika das Exil und er war sehr dankbar, dass die Amerikaner bereit waren, ihn aufzunehmen und ihm die Möglichkeit zu bieten, weiterzuarbeiten. Und es ist natürlich so, dass er nicht dort hinkommt und quasi einen Roadtrip durch Amerika macht, wie es Simone de Beauvoir macht oder auch wie Sartre macht. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Und natürlich, Adorno ist jemand, der in den großen Städten gelebt hat. Im Wesentlichen. In Los Angeles, in New York und so weiter. Bei Sartre und bei Simone de Beauvoir war es so, dass sie quer durch Amerika gefahren sind und, kann man sagen, einen besonderen Blick dann auf Amerika geworfen haben, der natürlich auch Schattenseiten zeigt.
Jetzt haben Sie die Schattenseiten angesprochen. Ein Aspekt, der wiederholt auftaucht in Ihrem Essay, ist der Rassismus in den USA, dem die drei ja begegnen. Denn sie waren alle dort in den USA in der Zeit vor den Errungenschaften der Civil Rights Movements. Simone de Beauvoir hält etwa fest, zum ersten Mal sehen wir mit eigenen Augen diese scharfe Trennung, von der wir bisher nur gehört haben. Etwas fällt wie eine Last auf unsere Schultern. Es wird uns während unserer Reise durch den Süden nicht mehr verlassen. Unsere eigene Haut ist schwer und drückend geworden und ihre Farbe verbrennt uns. Wie bewerten die drei den Rassismus in den USA?
Sie bewerten den Rassismus als etwas, was eigentlich den Idealen der Demokratie widerspricht. Und sie sind dauernd damit konfrontiert, dass sie auf der einen Seite diese Ideale, diese Werte sehen, die sie ja großartig finden, dieses Streben nach Glück, das in der Unabhängigkeitserklärung festgehalten ist, alles das ist doch hochzuhalten. Und alle drei halten das hoch. Auf der anderen Seite dann die Realität, Ungleichheit, die ihnen während ihrer Reisen durch die USA auf Schritt und Tritt begegnet. Und da wird ihnen klar, was diese Kluft bedeutet, die sich da auftut. Und von dieser Kluft ist dann ja auch immer wieder die Rede. Wie werden sie damit fertig, auch mit dem Widerspruch fertig. Die Amerikaner, aber vor allem auch die Europäer, denn das ist eigentlich auch ein besonderes Problem der Europäer, diese Kluft zu sehen.
Herr Martinkewitsch, danke für das Gespräch. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Ja, bitteschön.
Wolfgang Martinkewitschs Buch »Amerika erzählen, Besuche in der neuen Welt« von Sartre bis Adorno ist erschienen in der Edition Text und Kritik, 140 Seiten, 19 Euro. In Forschung aktuell geht's gleich um das Vogelgrippe-Virus, das die Antarktis erreicht hat. Am Mikrofon war Nora Karches.